Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert. Der Podcast, der Persönlichkeiten aus Oberösterreich vor den Vorhang holt. Mein Name ist Hannes K. Willkommen zu einer faszinierenden Podcast-Folge, die tief in die Welt eines außergewöhnlichen Menschen eintaucht. Fritz Vierlinger, ein vielseitiger Arzt, Notfallmediziner, Familienmensch und Abenteurer. Seine Geschichten und Erfahrungen versprechen spannende Einblicke, inspirierende Momente und überraschende Perspektiven. Herr Dr. Vierlinger, herzlich willkommen. Es freut mich, dass Sie hier sind.
Ja, danke für die freundliche Einladung und die herzliche Begrüßung. Ich bin gespannt auf unser Gespräch, in welche Richtung das gehen wird können, und freue mich auf unsere Unterhaltung.
Herr Dr. Vierlinger, meine allererste Frage ist, gehen wir aufs typische oberösterreichische und viel kommunikativere, sympathischere Du über?
Das würde uns viel leichter machen. Sehr gerne, bitte.
Sehr schön, danke. Meine erste Frage ist, wie bist du zur Medizin gekommen und was hat dich geprägt, der Arzt zu werden, der du heute bist?
Ich hatte lange Zeit keine konkrete Berufswahl, bis kurz vor der Matura, bis kurz nach der Matura, bis in den Sommerferien das Drängen der Eltern immer lauter wurde, was wirst du ab Herbst denn tun? Und ich habe mich mit dem Gedanken getragen, eine Dolmetscherkarriere einzuschlagen. Ich war sprachenfasziniert, ich durfte Englisch, Französisch und ein wenig Italienisch während der Schulzeit lernen, aber konnte mir nicht vorstellen, ein Leben in einem Büro zu verbringen, wo ich Gebrauchsanweisungen übersetzen werde. Und da war ein lieber Schulkollege, der mich motivieren konnte, ehrenamtlichen Rettungsdienst zu beginnen. Mein erster Dienst im Jahr 1989 war die Eröffnungsübung des Einkaufszentrums Interspar und ich war als Patient eingeteilt. Die Bilder waren überwältigend, viele Autos, viele Helfer, unbekannte Gerätschaft. Meine Aufgabe war es, gefühlte 3 Stunden, in Wahrheit war es die halbe Zeit, im Eingangsbereich zu liegen und zu frieren, um letztlich gerettet zu werden. Und dennoch...
Warst du ein guter Patient?
Ich war ein stiller Patient, ich war ein kooperativer Patient und angesichts der Außentemperaturen letztlich ein dankbarer Patient, als er gerettet wurde. Aber die Faszination, der Funke ist übergesprungen und ich wollte mehr davon wissen.
Also quasi statt Büro oder Übersetzungsbüro, Notfallmediziner. Bist du jetzt am Ende des Tages.
Das ist richtig. Noch nicht am direkten Weg, aber in mir keimte so der Vorsatz, ich hätte gerne ein Berufsleben, wo ich morgens nicht den ganzen Tag vor mir sehe, wie er verlaufen wird. Mit einem Überraschungsmoment, mit einer Herausforderung, mit Aufgaben, die ich vielleicht manchmal nicht lösen kann, aber die mich fordern sollen.
Aber ist es toll für einen Notfallmediziner, dass er vor Aufgaben steht, die er nicht lösen kann? Das bedeutet ja am Ende des Tages, dass der Patient stirbt.
Das ist überhaupt nicht toll. Daher ist es Ziel unserer Ausbildung und auch meines Tuns als Ausbilder, dass die Kollegen diese Aufgaben lösen können. Und es bleibt der traurige Ausnahmefall, wenn man einem Patienten leider nicht mehr helfen kann. Aber es ist dafür umso besser zu sehen, was man mit seinem Tun am Ende des Tages bewirken kann.
Ist das Faszinierende der Notfallmedizin? Dass man sofort merkt und sieht, ich habe was gemacht, das ist das Ergebnis und das ist gut.
Das ist einerseits das Berührende, weil es die Befriedigung ist, wirkliche Erleichterung zu verschaffen. In den Gesichtern zu sehen, dass schon beim Eintreffen die Spannung abfällt, jetzt ist der Notarzt da, jetzt wird alles gut werden. In vielen Fällen gelingt uns das auch, wenn auch nicht immer. Das Faszinierende ist, das große technische Uhrwerk menschlicher Körper in seinen Grundzügen und den notfallwichtigen Details zu verstehen und hier intervenieren zu können.
Du hast gerade gesagt, wenn du kommst, dann erhellen sich die Gesichter. Du kommst ja auf unterschiedliche Orten und Weisen. Manchmal mit dem Notfallwagen, manchmal mit dem Hubschrauber. Du bist ja auch Rettungsnotfallmediziner.
Ich war 12 Jahre lang in der Flugrettung tätig, aus zeitlichen Gründen derzeit nicht mehr. Für 12 Jahre durfte ich im ÖAMTC-Flugrettungsdienst auch diesen notärztlichen Aspekt kennenlernen und lebensbegleitend bei Veranstaltungen. Also in Situationen, wo der Notarzt da ist, seine Aufgabe ist, nicht in Erscheinung zu treten. Das ist nicht unsere Bühne.
Aber ich wollte gerade noch fragen, bei Veranstaltungen, welcher Form, wo bist du da? Sieht man dich da? Ich hätte jetzt bei Konzerten oder bei Theaterstücken noch nie einen Notfallmediziner gesehen.
Dann haben es die Kollegen richtig gemacht. Mhm. Das ist nicht unsere Veranstaltung. Die Leute gehen nicht dorthin, du kaufst kein Ticket, um den Notarzt und die Rettung zu sehen. Mhm. Aber wenn deinen Umstehenden etwas passiert, sollen sie dafür da sein. Und mhm. Also das versuchen wir.
Ihr seid bei beinahe allen Veranstaltungen ab einer gewissen Größe.
Das ist richtig. Rettungsdienst oder notärztliche Präsenz wird behördlich vorgeschrieben. Mhm. In einem Bescheid zur Veranstaltung, in der Mannstärke, die sich nach der Besucherstärke und dem Gefahrenpotenzial richtet. Ich bin selbst Gerichtssachverständiger in einem Aspekt für derartige Veranstaltungsplanung. Und da berät man die Behörde, was sie vorschreiben mögen.
Und wo bist du am liebsten bei Veranstaltungen? Bist du am liebsten im Rettungsauto? Bist du am liebsten im Hubschrauber? Bist du am liebsten in deiner Ordination? Bist du am liebsten im Krankenhaus? In deiner Firma? Wo bist du am, oder zu Hause? Wo bist du am liebsten?
Klingt skurril, am liebsten ein Quäntchen von all dem, weil es die Abwechslung ist, die es annehmlich macht. Und es sind zum Glück viele Aspekte, die mir viel Abwechslung erlauben. Aus den Dingen, die aufgezählt sind, ist es natürlich immer sehr annehmlich, aus der Ferne ein wenig Veranstaltung sehen zu können und zu wissen, wenn was passiert, ist es mein Beitrag, der dazu beiträgt, dass alle, die hier sind, bis auf den, der gerade einen Notfall erleiden musste, ungestört ihr Konzert erleben können, ihre Sportveranstaltung absolvieren und davon nicht beeinträchtigt werden.
Als Notfallmediziner oder als Mediziner überhaupt sollte man ja den Leitspruch in sich tragen, aufgeben geht nicht. Was bedeutet dieser Spruch für dich?
Felix Baumgartner, den ich 20 Jahre im Auftrag von Red Bull betreuen durfte, hat immer geprägt, geht nicht, gibt's nicht. Ich habe in meiner Karriere gelernt, dass es doch Situationen gibt in der ärztlichen Behandlung, dass wir irgendwann im Leben als Patienten in eine Situation kommen, wo wir durchaus sagen werden, eine Rettung besteht nicht immer in der Behandlung, manchmal besteht die Rettung darin, dass ich nicht mehr behandelt werde und am Ende einer langen, leidvollen Erkrankung in Würde und schmerzfrei einschlafen darf. Mhm. Das heißt, es muss nicht um jeden Preis gerettet werden, sondern die Rettung kann im palliativen Gesichtspunkt, so nennt man das im Fachausdruck, durchaus sein, indem man nur noch lindert, aber nicht retten versucht und in Würde im Kreise der Angehörigen am besten ziehen lässt.
Du hast als erklingenden, berühmten Namen gerade gesagt, Felix Baumgartner, dir fallen wahrscheinlich noch andere gut klingende Namen ein, mit denen du bereits zusammengearbeitet hast.
Zusammengearbeitet, ja, wiewohl nicht alle von den Künstlern sich dafür interessieren, wer am Gelingen der Veranstaltung beiträgt. Aber es gab einige, und da würde ich global sagen, je größer, je bekannter, je gesetzter der Künstler ist, umso größer ist der Mensch, der dahinter steht. Das ist mein Erleben. Ich erinnere mich sehr gut an einen tollen Menschen, Billy Joel. Ein toller Musiker, der sich herabgelassen hat, sich mit uns zu unterhalten. Wir durften persönlich nach dem Konzert 2 Stunden Abendessen mit Reinhard Fendrich, als jemand, der gesagt hat, ja, wir verstehen uns und wir unterhalten uns jetzt. Das sind für uns prägende Dinge. Austria 3, Georg Danzer, leider verstorben. Ganz toller Mensch, schönen Abend verbracht. Die Liste geht über mehrere Namen fort, nur an denen, die ich selber auch sprechen durfte, war Sting dabei, war Bryan Adams dabei. Und vor 2 Jahren durfte ich als persönlich für ihn gebuchter auch Johnny Depp betreuen, was in dieser ganzen Aufzählung wohl die schillerndste Persönlichkeit war, die ich wahrnehmen durfte.
Kann man das so kurz zusammenfassen, je berühmter die Künstler sind, die Personen sind, desto umgänglicher sind sie? Und wenn ja, wer war der unumgänglichste?
Ich wollte das Negativum vermeiden, da muss ich kurz nachdenken. Aber ja, das wollte ich zum Ausdruck bringen. Je größer der Künstler, desto größer die Persönlichkeit dahinter. Das ist mein Erleben und meine Erfahrung. Okay. Wir werden das nachdenken. Wir lassen die Guten im Guten bestehen.
Genau. Ich glaube, wir müssen ja keinen Namen nennen jetzt. Ja. Bist du eigentlich oder stammst du aus einer Medizinerfamilie? Auch?
Überhaupt nicht. Ich bin das schwarze Schaf einer Juristenfamilie. Der Taufpate ein Notar, dessen Sohn ein Anwalt, die Cousine Juristin, die Gesetzestexte schreibt, mein Vater Einzelhandelskaufmann, meine Mutter Kindergärtnerin. Nein, ich bin der Einzige in diese Richtung. Mein ältester Sohn hat sich entschieden, Jus zu studieren.
Aber empfindest du ihn jetzt als schwarzes Schaf deiner Familie?
Überhaupt nicht. Ich habe versucht, ihn zu beraten, aber nicht zu lenken. Im Gegenteil, als er sich kurz mit dem Gedanken getragen hätte, Medizin zu beginnen, habe ich ihm sogar zumindest leise abgeraten in Kenntnis seiner Persönlichkeitsstruktur. Würde ich bei seinen Geschwistern zum Teil anders sehen, also das ist keine globale Empfehlung, aber an seiner Persönlichkeit gemessen, glaube ich, ist er am richtigen Weg unterwegs.
Okay. Ich sage jetzt ein paar Sprichwörter und du sagst vielleicht ganz kurz, was dir dazu einfällt. In vino veritas wäre mein erstes Sprichwort.
Sobald es meine Zeit erlaubt, würde ich gerne die Weinakademie absolvieren. Als jemand, der Wein wirklich schätzt und liebt, als Kulturgut.
Da darf ich da und allen Zuhörern einen kurzen Tipp geben. Die Helen Wu, Madame Wu, besser bekannt als Madame Wu, die den Teesalon hat, die ist einer von ganz wenigen Weinakademikern. Die hat vor kurzem ihren Doktortitel gemacht und hat ein eigenes Weingeschäft in Linz, neben dem Teesalon.
Das war mir nicht bewusst, danke, werde ich aufsuchen.
Wir haben kurz über deine Kinder oder schon ganz kurz über deine Kinder oder über eins deiner Kinder gesprochen. Du bist ja vor kurzem wieder Vater geworden. Was würdest du deinen Kindern gerne mitgeben?
Ich sehe viele Menschen im Lauf ihres Lebens und beobachte die Veränderung der Person mit Verlust oder Ruhestellung des Berufslebens. Es leiden diejenigen, die davon gezehrt und gelebt haben, was sie sind, weil sie nie gelernt haben zu sein, wer sie sind. Und das wäre meine Botschaft, sei du selbst dir wert, aber nicht die Position, die du verkörperst, nicht das Echo, das du bekommst oder das mediale Interesse, sondern bitte sei als Person dein Wert, das wird Bestand haben, solange du lebst.
Ich habe es vorher kurz erwähnt, in einem Nebensatz, du hast auch ein Unternehmen, du hast eine Firma, also zwei Firmen sogar, du bist also Unternehmer, nicht Unterlasser, sondern Unternehmer. Was machst du in diesen Firmen, in diesen Unternehmen?
Ich habe vor mittlerweile knapp 20 Jahren Österreichs erste Personalüberlassungsfirma für ärztliche Ressourcen gegründet unter dem Namen notarztbörse.at. Und wir vermitteln, so wie vorher geschildert, für Veranstaltungen, wo Ärzte gebraucht werden, an den Veranstalter ärztliches Personal. Du bist Konzertveranstalter, die Behörde kommt und sagt, ich schreibe dir drei Notärzte vor. Da war es früher üblich, dass man sich umhört, er fragt den Hausarzt und den Zahnarzt. Wir vermitteln qualifizierte Ärzte für das Veranstaltungsformat, wo in der Regel Notarzt gefordert ist. Die sind alle zertifiziert und das ist, woher auch die Anfrage kommt, unser Business, Ärzte zu vermitteln, für die wir aber garantieren, im Vorfeld geprüft zu haben, ob die zertifiziert und berechtigt sind.
Okay. Du bist doch Abenteurer. Was war dein spannendstes Erlebnis?
Mein spannendstes Erlebnis oder eine Reihe an spannender Erlebnisse durfte ich auch im beruflichen Kontext erleben, unterwegs mit Red Bull durch die Welt. Bestjumper Felix Baumgarten habe ich genannt. Wirklich im Gedächtnis bleibt mir eine Woche meines Lebens unterwegs, damals mit dem Medicopter 117, von Red Bull gechartert für diese Veranstaltung als Rettungshubschrauber, als Felix geprobt hat, zuerst am Plattensee und dann am Ärmelkanal durchgeführt hat, seinen Ärmelkanalsprung mit dem Wing Suit. Eigentlich war es ein Carbonflügel, den er am Rücken getragen hat. Und er ist auf der Höhe Dover in 5.500 Metern Höhe. Das war für den tangentialen Flug im freien Fall die erforderliche Höhe. Aus dem Flugzeug gestartet und in Calais gelandet.
Mhm. Für alle, die es nicht wissen, wie lang dauert so ein Flug? Wie viele Kilometer waren das ungefähr?
Kilometer kann ich nicht beziffern, aber ich würde den Ärmelkanal so mit 30 Kilometern beziffern, mhm, ungefähr. Der Flug selbst war keine 4 Minuten.
Schnell erledigt.
Mhm. Mhm. Es ist ein Flug im freien Fall, ähnlich Wingsuit, mit weniger Luftwiderstand durch diesen Flügel.
Mhm. Und hast du den Felix Baumgartner öfter begleitet oder?
Ja, ich durfte ihn mehrere Jahre begleiten, und zwar war das immer so der Anruf: Ich brauche dich wieder. Ich habe ihn bei manchem Stunt, ich erinnere mich ganz genau, das war eine Höhle in Kroatien, wo er, die Höhle hatte die Form einer Scharfner-Bombenflasche, das heißt einen langen, schmalen Hals und einen großen Bauch an der Basis der Höhle, und die Kunst war dort, rechtzeitig den Fallschirm zu öffnen, um auch sanft zu landen, aber nicht zu früh, damit er sich überhaupt öffnen kann. Und Felix hat mir am Beginn des Stunts vor Ort gesagt: Du wirst unten warten, ich bin froh, dass du da bist. Und ich habe ihm Felix gesagt: Ich muss dir ehrlich sagen, wenn dir dein Stunt nicht gelingt, kann ich dir nicht helfen. Und seine Antwort war: Ich bin aber trotzdem froh, dass du da bist. Also ich glaube, damals hat uns schon manches verbunden, wenn es auch nicht die Möglichkeit zur tiefen Freundschaft gab. Ich durfte seine Mutter manchmal zumindest telefonisch sprechen. Ich durfte bei Stratos mitfiebern. Das war allerdings das Projekt, wo nicht mehr die Anfrage war, ob jemand aus Österreich das betreuen könnte, denn wir hätten in Österreich niemanden, der Erfahrung mit Weltraummedizin gehabt hätte.
Hat der Angst gehabt, irgendwann einmal?
Ich habe es nicht erlebt. Mhm. Felix war ganz bestimmt kein Verrückter. Der hat gewusst, was er tut. Ich durfte auch seinen Basejumping-Lehrer, den Percy, kennenlernen. Felix hat immer berichtet, Percy hat gesagt: Wenn du schon stirbst in Ausübung deines Berufs, dann bitte als Denkmal, aber nicht von irgendeinem blöden Hochhaus.
Ist ihm das gelungen? Er ist ja vor 2 Jahren gestorben.
Ja, dort ist er allerdings mit einem Fluggerät verunfallt. Mhm. Ich möchte es nochmal betonen, Felix war kein Verrückter, der hat seine Projekte kalkuliert. Er hat sie knapp kalkuliert, er hat das Risiko auf sich genommen. Er hat aber auch nie irgendjemand anders gefährdet mit diesen Dingen.
Mhm. Was lernst du gerade?
Ich versuche tatsächlich, die Frage überrascht mich, weil es ins Schwarze trifft. Ich versuche derzeit begleitend neben allen Dingen 2 Dinge wieder zu lernen. Das ist mein Klavierspiel zu reaktivieren und am wahrscheinlich 7. Bildungsweg in diesem Leben neuerlich vernünftig Italienisch wieder zu reaktivieren.
Mhm. Man sagt ja, wer Klavier spielt, hat Glück bei den Frauen. Du bist seit zwei Jahren verheiratet.
Ich habe 4 tolle Kinder mit 3 Müttern und bin zum ersten Mal verheiratet.
Mhm. Was kann man von dir lernen?
Ich glaube, ich kann gut vermitteln, dass es richtig ist und wie man dazu kommt, in nahezu allen Lebenslagen, auch wenn der Schreckmoment da ist, zuerst sich zu sammeln und dann zu handeln. Ich habe einen Sohn, aber der war als Kleiner rasch verzweifelt. Und ich habe ihm das Motto mitgegeben, das er heute noch zitiert. Ich habe ihm immer gesagt: Maxi, nimm da mit, Sie haben ein Problem, wir haben die Lösung. Und das zitiert er heute noch. Bevor er in Tränen ausbricht, sagt er: Na Moment, jetzt denken wir mal noch, ist das Problem überhaupt so groß, wie es erscheint? Und das kommt meinem Beruflichen nahe und da kommt der Beruf zugute. Es fällt jemand um vor dir und du machst dir zuerst ein Bild. Und meist ist es nach diesem Bild nicht so schlimm, wie es im ersten Moment ausgesehen hat. Und das lässt sich auf viele Bereiche des Lebens umlegen.
Mhm. Und von wem lernst du?
Ich glaube, wir haben alle die Möglichkeit, jeden Tag von all jenen zu lernen, denen wir die Chance geben, uns was zu zeigen. Und wenn man die Sinne offen hat, dann lerne ich von meinen Patienten, ich lerne von meinen Kollegen, ich lerne von meiner Familie und ich lerne auch von meinen Kindern. Und ich finde es ein großes Geschenk, wenn meine 4-jährige Tochter den Garten betritt und in ihrer kindlichen Sprache sagt: Papa, heute riecht's nach Frühling. Denn da hat sie Essenz behalten in einer Informations- und Konsumgesellschaft, bin ich stolz darauf, dass sie stolz auf sie, dass sie es sich bewahren konnte, diese Dinge wahrzunehmen.
Sehr schön, ne? Ein kurzer Themenwechsel. Woran glaubst du?
Ich glaube an mich selbst. Ich glaube an den Lohn des Fleißes. Ich glaube an wirkliche Freundschaft, die aber heutzutage trügerisch sein kann. Auch da wurden wir alle wohl schon des Öfteren eines Besseren belehrt. Ich glaube an die Liebe, aber nicht bedingungslos. Denn am Ende rettet dich nur die Liebe zu dir selbst, im Gegensatz gemeint zur Selbstaufgabe.
Glaubst du vielleicht an irgendein höheres Wesen? Oder ich stelle die Frage anders, wenn du an Gott glauben würdest und du könntest ihm eine SMS schicken, was würde drinnen stehen?
Ich glaube wohl, dass es eine Gottheit gibt, wie auch immer jeder sie nennen oder sehen möchte. Das ist jedem frei überlassen. Insofern hat jede Religion ihre Berechtigung. Ich würde ihm in vielerlei Situationen, wo Leid passiert, kollektives Leid passiert, Aggression und Grausamkeit passiert, wiederholt die Frage, warum, schicken.
Der Tag kommt, aber wenn du heute sterben würdest, dann wäre das ...
eindeutig zu früh.
Hast du noch einiges vor?
Ich höre mich schon öfter sagen, mein Leben wird zu kurz sein für all das, was ich noch vorhabe. Es bietet aber auch keine Ressourcen für weitere Eile. Ich versuche jeden Tag zu nützen. Ich bin nicht jeden Tag zufrieden mit dem, was ich heute erreichen konnte, weil er manchmal zu kurz ist. Aber ich versuche schon abzuwägen, wofür investiere ich Zeit und geize damit am meisten bei nächtlichen Ausschweifungen, weil ich nicht mehr willens bin, die nächsten 1 bis 3 Folgetage leidend zu verbringen.
Okay. Wir plaudern sehr nett, die Zeit verrinnt. Wir sind schon wieder am Ende des Podcasts oder des Gesprächs. Eine Frage hätte ich noch, nämlich, was stimmt dich zuversichtlich?
Nicht, dass es nichts gäbe, aber da fallen mir gerade so viele Momente ein. Zuversichtlich stimmt mich schon, dass es eigentlich nach jedem dunklen Moment wieder hell wird, dass es nach jedem Tal wieder einen Gipfel gibt. Und mittlerweile glaube ich, es ist einfach Teil des Lebens, so wie wir seinerzeit mit den ersten Computern einen Biorhythmus ausgedruckt haben. Es ist Teil des Lebens, manchmal zu stolpern und wieder aufzustehen, weil wahrscheinlich der permanente Höhenflug gar keine Befriedigung hätte. Und so lernen wir auch, Erfolge wieder wahrzunehmen, indem es dazwischen auch Misserfolge geben muss.
Ein sehr schöner Schlusssatz. Ich möchte mich bei dir bedanken für das nette Gespräch. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen und ich hoffe, den Zuhörern gefällt es auch. Und darf noch einen schönen Tag wünschen.
Danke vielmals für die Einladung und die tolle Unterhaltung.
Dankeschön.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.